Ja, ich möchte an diesem Abend mit euch den Psalm 22 noch etwas näher anschauen. Wenn wir diesen Psalm lesen, werden wir merken, dass dieser Psalm einerseits ein absoluter Tiefpunkt im Leben Davids ist. Er musste unheimliche Nöte gehabt haben, dass er diesen Psalm schrieb. Wie er das genau empfunden hat, ist schwer zu sagen. Aber das Gewaltige an diesem Psalm ist, dass er sehr detailliert beschreibt, wie der Messias gelitten hat auf Golgatha. In diesen ersten 22 Versen können wir wirklich das Leiden unseres Herrn Jesus erkennen. Und wenn ich es vorlese, können wir uns auch ein Stück weit in seine ungeheure Not hineinversetzen. Natürlich, was er alles durchgemacht hat, das werden wir erst später vielleicht einmal sehen. Aber man bekommt eine kleine Vorstellung davon, wie unsagbar schwer es war. Ab Vers 23 wird dann deutlich, was dieses Leiden des Messias für eine gewaltige Auswirkung hat. Also aus diesem Leiden wird auch eine ganz große Herrlichkeit. Dieser Psalm endet nicht in der absoluten Hoffnungslosigkeit und im Tief, sondern er endet wirklich auch in einer Herrlichkeit. Ich möchte lesen. Dem Chorleiter nach Hirschkuh der Morgenröte, ist wahrscheinlich auch eine Melodie. Ein Psalm von David. Was mich noch kurz erwähnt, er schreibt ja hier in der Ich-Form und David hat das also in irgendeiner Weise so erlebt. Wie das war, ist schwer zu sagen, aber er schreibt es in der Ich-Form und ich denke auch, dass unser Jesus diesen Psalm auch gebetet hat am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung, also er sieht die Rettung nirgends, sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Ist wieder auch so interessant, 4 und 5, das Festhalten, du bist heilig, alles was du machst ist gut, du bist einfach vollkommen und auf dich lohnt sich das Vertrauen. Auch dann wieder das Vers 6, zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet, sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Und jetzt kommt aber die Feststellung, wie David sich selber fühlt. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe und kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt und wie ein Löwe reißend und brüllend. wie Wasser bin ich hingeschüttet. Also man muss sich das vorstellen, man völlig hingeschüttet. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt, wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei nicht fern, meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus des Hundes Pranke. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Jetzt kommt die Gewissheit. Du hast mich erhört. Wenn ich jetzt diese Leiden dieser ersten 22 Verse anschaue und dann die Gewissheit am Ende, Vers 22, du hast mich erhört, dann habe ich das Gefühl, wie wenn er das durchlebt hat, das Ganze, und jetzt berichtet, wie er sich gefühlt hat und dann, was sich daraus ergibt. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Also es ist schon ein extremer Gegensatz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen und kein Helfer ist da und so. Und dann, ich will dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn, alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn, scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Es werden daran denken und zum Herrn umkehren. Alle Enden der Erde vor dir werden niederfallen, alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren. Und der, der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Vielleicht werdet ihr erinnert an die Aussage Jesu, fürchtet euch nicht vor denen, die euren Leib töten können, sondern vielmehr vor dem, der die Seele in der Hölle töten kann. Das sind also diejenigen, die hier ihre Seele nicht am Leben erhalten konnten. Und die werden alle sich vor ihm beugen, Nachkommen werden ihm dienen, man wird vom Herrn erzählen, einem Geschlecht, das kommen wird. Sie werden verkünden, seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan. Was hat euch am meisten bewegt oder was ist euch so ins Auge gestochen, als ihr diesen Psalm jetzt gehört habt? Ich möchte euch auch ein bisschen jetzt hineinversetzen in diese Zeit von Golgatha, auch vorher, kurz davor. Als unser Jesus überliefert und misshandelt wurde, war das für die Jüngerschar ein unglaublicher Schock und ein Rückschlag sondergleichen. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen hineinversetzen, wie damals die Jünger sich gefühlt haben. Sie haben also während 3,5 Jahren haben sie miterlebt, wie ihr Herr und Meister jede Situation souverän löste. Wie er allen Widerwärtigkeiten getrotzt hat und wie ihm niemand etwas anhaben konnte. Er ist ja manchmal mitten durch die Menge hindurch, auf Nazareth wollten sie in den Berg herunterstoßen und er ging einfach hindurch und niemand konnte etwas machen. Man hat einfach gesehen, er ist absolut souverän. Und jetzt mit einem Mal lässt sich dieser Herr, der Tote auferweckt hat, einfach alles gefallen. Er lässt sich von den unbeschnittenen Heiden gefangen nehmen und schlagen. Plötzlich präsentiert sich der souveräne Herr als der scheinbar Ohnmächtige. Derjenige, der die Toten auferweckt hat und somit als der Herr über Leben und Tod geoffenbart hat sich selbst, lässt sich einfach geißeln, anspucken wie ein Schwerverbrecher. Und dieser extreme Übergang vom äußeren sichtbaren Erfolg zum scheinbaren Misserfolg. Wir wissen ja, dass das der größte Sieg war. Aber für die Jünger konnten das noch überhaupt nicht sehen. Für sie war das ein riesiger Misserfolg. War für die Seelen der Jüngerschar kaum auszuhalten. Das Entsetzen war so gewaltig, dass die mehrfachen Prophezeiungen des Herrn Jesus, dass er leiden und sterben müsse, völlig in den Hintergrund gedrängt wurden. Das ist ja auch interessant, dass Jesus mindestens dreimal vorausgesagt hat, dass er nach Jerusalem gehen muss und da sterben wird und am dritten Tag auferstehen wird. Diese Prophezeiung haben die Jünger mindestens dreimal gehört, aber sie haben diese Prophezeiung irgendwie verdrängt. Weil als es dann soweit war, haben sie nicht gesagt, ach ja, das hat ja unser Herr vorausgesagt. Nein, sie waren so tiefst erschüttert, dass sie das irgendwie, das war dann gar nicht präsent. Und als er dann auferstanden ist, haben sie es ja auch nicht geglaubt. Sie haben dann nicht gesagt, ja, der Herr hat ja gesagt, dass er nach drei Tagen aufersteht. Aber die Jünger, nein, ich kann nicht glauben. Ja, also das muss ich selber sehen, Petrus, ich will selber sehen. Und was reden da die Frauen? Also man hat ja dann, die Frauen haben ja den Herrn zuerst gesehen und dann haben sie ja irgendwelches Frauengeschwätz da, der Herr ist auferstanden und Thomas hat gesagt, ich glaube erst, wenn ich dann meine Finger in seine Wunden legen kann und so weiter. Also das war irgendwo verdrängt. Also denken wir auch an Aussagen wie folgende Begebenheiten. Er heilt die Kranken und spricht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also sie denken, aha, jetzt kommt das Reich Gottes, jetzt kommt das Friedensreich. Oder denken wir an den triumphalen Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. Da sagt Jesus selbst zu ihnen, aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche und wer nicht, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Was soll das? Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Sie hatten also irgendwie zwei Schwerter dabei. Und er sprach zu ihnen, es ist genug. Also, wenn ich das so gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich als Petrus auch gedacht, in Gethsemane, jetzt muss ich Schwert ziehen. Ja, also das ist ja, wenn du das so vorher hörst vom Herrn, jetzt will der Herr, dass ich zuschlage, und dann sage er, steck dein Schwert ein. Ich empfinde es recht schwierig, diese Stelle zu interpretieren. Es hat natürlich einen verborgenen, also symbolischen Wert natürlich auch, diese zwei Schwerter, also das Wort Gottes ist natürlich ein Schwert, das wissen wir aus der Bibel. Ob das hier der Herr so gemeint hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat man dann aufgrund solcher Aussagen das Gefühl, aha, jetzt will der Herr, dass wir kämpfen. Wer versteht da nicht, dass diese Erlebnisse in den Jüngern eine andere Erwartung aufkommen ließ, eine freudige Erwartung, die den Inhalt hatte, dass das Reich Gottes jetzt sichtbar auf die Erde kommen wird, denn wir lesen auch in Lukas 19, Vers 11, Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Das war ihre Meinung. Die mehrfache Prophezeiung Jesu, dass der Sohn des Menschen leiden und sterben muss, schob sich im Bewusstsein der Jünger in den Hintergrund. Nicht zuletzt deshalb, weil alle Verheißungen auf ein messianisches Friedensreich natürlich viel angenehmer sind. Also man hört ja immer viel lieber die Prophezeiungen, jetzt kommt das Friedensreich, jetzt kommt die Erlösung, jetzt kommt der Herr. Aber dass man Prophezeiungen, dass es auch Prophezeiungen auf Leiden gibt, dass wir verfolgt werden und so weiter, das verdrängt man vielleicht lieber ein bisschen. Das ist ganz natürlich. Es gibt wenige Menschen, die prophezeites Leiden nicht verdrängen. Auch die meisten Gläubigen hören sich lieber eine Verkündigung an, in der das Angenehme und die Befreiung von Problemen gepredigt wird. Nicht zuletzt haben auch deshalb Gemeinden, in denen die Krankenheilung höchste Priorität haben, großen Zulauf. Beim Volk Gottes ist es ganz ähnlich. Bis heute verdrängen sie den leidenden und den verachteten Messias. Sie sehen alle die vielen Verheißungen im Alten Testament, wonach der Messias das Böse beseitigt, die Weltherrschaft übernimmt und den Frieden auf Erden bringt. Also heutige orthodoxe Jugend sagen, wenn der Messias kommt, dann wird er das Friedensreich auf der Erde aufrichten. Es gibt ja ganz viele Prophezeiungen im Alten Testament, die das auch ankündigen. Und weil ja dieser Jesus vor 2000 Jahren das Friedensreich nicht gebracht hat, kann das nicht der Messias sein. Ja, das ist ihre Überlegung. Am Palmsonntag dachten die Juden in Jerusalem auch, jetzt ist es endlich soweit. Wir haben den Messias gefunden und wir erwarten jetzt das verheißene Friedensreich. Die Tatsache, dass auch ein leidender Messias vorausgesagt wurde, haben die wenigsten beachtet oder sie haben die entsprechenden Stellen anders ausgelegt. Psalm 22 war vermutlich für viele Juden lediglich eine Beschreibung des Leidensweges von David. Und dann gibt es noch eine andere Beschreibung des Leidens Jesu, das ist Jesaja 53. Vielleicht lesen wir diesen Text mal, weil damit ihr seht, die viele orthodoxen Juden tun sich ein bisschen schwer mit Jesaja 53, legen dann das aber auch auf eine Art und Weise aus, wie ich es jetzt gar nicht erkennen kann oder als richtig anschaue. Aber ich zuerst vielleicht hier ab Vers 2, 53 Vers 2. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, also er war einfach. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Natürlich dann beim Kreuz erst recht. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Also ich meine, einen Menschen mit einer Dornenkrone und einem zerschundenen Leib an einem Kreuz anzuschauen, das ist schon eine Zumutung. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich das nie anschauen muss. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und jetzt kommt die Auslegung. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für Gott bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehungen willen. Also auch wieder Nägel durch Hände und Füße, dann auch natürlich auch in die Seite. Zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also wir sind, wenn wir im Glauben an Jesus verbunden sind, sind wir von der Sünde geheilt. Wir dürfen uns der Sünde für tot rechnen, wie das der Apostel Paulus sagt. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das ist jetzt ganz wichtig, diese Aussage. Warum? Habt ihr eine Ahnung, wie die orthodoxen Juden Jesaja 53 auslegen? Die orthodoxen Juden sagen, dieser Leidensknecht in Jesaja 53, das ist das Volk Israel. Sie wollen ja nicht wahrhaben, dass der Messias so leidet, ja. Also sagen sie, das Volk Israel. Aber das passt irgendwie nicht, wenn es heißt, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Wir wissen ja, dass, wie hieß er nochmal? Was ist Nikodemus? Ja, Josef. Hat ja sein Grab ihm zur Verfügung gestellt, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Also bitte versteht das nicht falsch, dass jetzt der Vater Spaß daran gehabt hätte, seinen Sohn zu zerschlagen, sondern das muss man von der Sicht sehen, dass der Herr das zuließ, dass sein Sohn zerschlagen wurde, weil er daraus eine unglaubliche ein Heil schaffen konnte. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen. Also seine Seele hat unglaubliche Mühsal gehabt. Haben wir ja jetzt im Psalm 22 gesehen. Wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Durch seine Tat auf Golgatha kommen wir zur Gerechtigkeit Gottes. Und ihre Sünden wird er auf sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Also nach dem Sterben auf Golgatha ist seine Seele, wurde in den Tod ausgeschüttet, und die kam dann in den Tod hinein. Und sich zu den Verbrechern zählen ließ, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Denken wir an den Schächer am Kreuz. Also das war ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine klare Prophezeiung im Alten Testament auf das Leiden des Messias, aber die Juden können diesen Text bis heute nicht richtig interpretieren, oder wenn, dann sagen sie, ja, das ist das Volk Israel. Die Tatsache jedoch, dass es sich hier um den leidenden Messias handelt, passte weder in die Theologie der Schriftgelehrten noch in die Vorstellung des Volkes. Die hier aufgeführte Leidensdarstellung beschreibt David in der Ich-Form. Wir dürfen davon ausgehen, dass David die hier genannten Leiden in irgendeiner Form so empfunden und gespürt hat. Grundsätzlich wäre es auch möglich, dass David diese Leiden auch wirklich alle durchlitten hat, wenn auch in anderer Form als Jesus. Aber wie sich die Gebeine Davids zertrennt haben, wie seine Hände und Füße durchgraben wurden, und wann sie das Los über sein Gewand geworfen haben, das können wir nicht sagen, das müssen wir einfach offen lassen. Diese Fragen, so glaube ich, können wir nicht mit Bestimmtheit beantworten. Auf jeden Fall hat er dieses ganze Leid in irgendeiner Form und Weise so empfunden. Für mich ist klar, dass David eine ganz große Not erlebt hat, und diese Not war dann der Auslöser für diesen Psalm, der dann in einmaliger Weise eine Prophetie auf die Passion Jesu wurde. Vielleicht Psalm 22, Rabbi Samson Raphael Hirsch interpretiert Psalm 22 wie folgt. Dieser Psalm ist ein Gebet für Israel, wenn es ins Exil vertrieben wird, und beschreibt auch das Lob, das ausgesprochen wird, wenn der Maschiach kommt. Hier wird deutlich, dass sich die Juden im Exil, die unter der Verfolgung leiden, mit diesem Psalm identifizieren. Kann ich mir also gut vorstellen, dass auch Juden Psalm 22 im Konzentrationslager gebetet haben. Das gleiche gilt auch für Jesaja 53. Ignaz Maibaum, einer der führenden jüdischen Theologen des 20. Jahrhunderts, stellte folgende These auf: Der Holocaust sei die ultimative Form der stellvertretenden Versöhnung. Das jüdische Volk ist tatsächlich der leidende Knecht des Jesaja geworden. Es leidet für die Sünden der Welt. In Auschwitz litten die Juden stellvertretend für die Sünden der Menschheit. Wir sehen, sie können das nicht auf Jesus beziehen, also müssen sie sich auf sich beziehen, aber er trug die Schuld für sein Volk, passt dann irgendwie nicht, ja, es passt nicht. Er, der leidende Knecht, ist der Stellvertreter des Volkes Israel, und die Wendung unserer Missetaten bezieht sich ebenfalls auf das Volk Israel. Also er hat da auch einen Widerspruch. Die Parallelen von Psalm 22 und Jesaja 53 zu der Passionsgeschichte, die wir in den Evangelien finden, diese Parallelen sind so überwältigend, dass man eigentlich nur zwei Schlüsse ziehen kann. Entweder handelt es sich bei Jesus um den leidenden und prophezeiten Messias, weil die Übereinstimmung unmöglich ein Zufall sein kann, oder aber man behauptet, dass die Passionsgeschichten der Evangelien nicht der Wahrheit entsprechen, sondern im Nachhinein so angepasst wurden, dass sie mit den alttestamentlichen Prophezeiungen übereinstimmen. Also man kann das nur so sehen. Entweder sagt man, man hat quasi die Geschichte von Jesus und seinem Leiden am Kreuz hat man so erfunden, dass sie mit Psalm 22 und Jesaja 53 übereinstimmen, was wir natürlich nicht glauben, was aber die orthodoxen Juden glauben. Aber wenn es eben tatsächlich passiert ist, dann hat sich eben die Prophezeiung von Psalm 22 und Jesaja 53 buchstäblich erfüllt auf Golgatha. Und wir sind natürlich davon überzeugt, dass es so ist. Viele Aussagen dieses Psalms finden wir bei der Verurteilung und Hinrichtung unseres Herrn wörtlich erfüllt. Man beachte, also das sehen wir da hier mehrfach. Jetzt möchte ich noch etwas sagen zu dem: Warum hast du mich verlassen? Das ist ja eine ganz schwierige Frage. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Es ist nicht einfach, die Aussage zu interpretieren, vor allem deshalb, weil Johannes 16, 32 Folgendes sagt. Jesus sagt hier: Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet. Also das ist kurz vor seinem Sterben. Ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werde. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Jesus hatte die tiefe Überzeugung, dass der Vater bei ihm ist. Jetzt sagt er aber am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie passt das zusammen? Das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Habt ihr eine Ahnung, wie würdet ihr das interpretieren? Diesen scheinbaren Widerspruch. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Liedvers ist für mich Glauben auf höchster Stufe. Und auch hier in diesem Psalm 22, man fühlt sich von Gott verlassen. Er fühlt sich von Gott verlassen, aber sagt dann doch: Man kann auf dich vertrauen und du rettest. Ja, also dieser Glaube, dieses Vertrauen ist da und trotzdem das Gefühl der hundertprozentigen Gottverlassenheit. Also das ist für mich die Höchstform des Glaubens. Es ist mehr als jeder andere Glaube, weil wenn man sich noch psychisch irgendwo stabil fühlt und sagt, ja, der Herr hilft mir da schon durch, ist das einfacher, als wenn man wirklich sich von Gott verlassen fühlt, aber trotzdem noch sagen kann, ich vertraue auf Gott. Das ist für mich die höchste Form des Glaubens.
Okay, dann ist es dennoch bleibe
ich später. Das ist, da kann ich nur staunen. Er hatte Verachtung und Hohn des Volkes, wie wir in Vers 6 lesen. Also, was man sagen muss, die Verszählung ist natürlich in den Bibeln manchmal unterschiedlich. Also, manchmal sind wir eine Versnummer verrutscht. Also, wenn ich Vers 6 sage, ist das bei jemand anderem entweder 5 oder 7. Also, die Verachtung des Volkes. Was ist es bei euch? Psalm 22, 6, Verachtung und Hohn des Volkes. Ich bei euch 7. Sieben, ja, eben die Verszählung ist eben nicht einheitlich. Genau. Also das Volk, das ist ja auch interessant. Ich habe mich immer wieder gefragt, an Palmsonntag, also das sind ja ein paar Tage vorher, haben sie ja geschrien oder gerufen, gepriesen, sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und dann ein paar Tage später schreien sie, kreuziget ihn. Das liegt natürlich einerseits daran, dass die ganze Finsternismacht, also die Geistesmacht Satans natürlich die Menge auch ein Stück weit inspiriert hat. Aber es hängt auch ein Stück weit damit zusammen, als mit der falschen Erwartung. Also der zieht da auf seinem Esel ein. Und alle denken so, der setzt sich jetzt da auf den Thron Davids und jetzt räumt er auf und befreit uns vor dem römischen Joch. Ja, also der vertreibt jetzt die Römer und das war so ihre Erwartung. Der macht jetzt endlich Frieden im Land und so und dass wir Ruhe haben. Und dann verschwindet der einfach wieder. Was ist denn das für ein König? Also versteht ihr? Also, ja?
Man kann die Menschen ja schon verstehen.
Ja, ja. Ja, jetzt zieht er ein und es passiert nichts, dann verschwindet er wieder. Ja. Und wenn er sich dann noch anspucken lässt und auspeitschen lässt, das kann ja unmöglich der Friedensfürst sein, ja. Also, und dann, ach, weg mit dem, das ist doch ein Betrüger. Also, es hat alles eine gewisse Logik. Ja, hat alles eine gewisse Logik. Also man hat gesagt, er kreuziget ihn, der hat keine Existenzberechtigung mehr, er ist nicht mehr erwünscht, er hat nicht das gebracht, was wir wollten. Ja. Der Spott des Volkes in Vers 8 oder 9, da heißt es, Jesus wurde ja dann auch verspottet, in Markus 15, 29 bis 30 heißt es, und die Vorübergehenden lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und sagten, ha, der du den Tempel abbrichst, in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Das ist auch dieser Spott, oder? Da hat man unsagbare Schmerzen und dann muss man auch noch diesen Spott ertragen. Aber was ja das Gewaltige ist, am Kreuz von Golgatha, da kamen ja die Finsternismächte, das werden wir auch noch sehen, die Finsternismächte, die kamen über ihn, haben ihn bedrängt, dann waren die körperlichen Schmerzen da, das Volk hat ihn verachtet, er war total alleingelassen von Gott. Man hat ihn quasi ausgequetscht bis aufs Letzte und es kam nur Liebe raus. Er hat gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wir hätten an dieser Stelle, hätten wir geflucht und hätten gesagt, ihr blöden Kerle und was fällt euch ein? Und weiß ich, da wäre alles Schreckliche wär über unseren Mund, aber aus ihm kommt nur Liebe heraus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Feinde legten eigentlich ohne ihr Wissen Zeugnis für ihn ab, weil es heißt ja, er hat auf Gott vertraut, der rette ihn. Mit dieser Aussage wollten die Menschen ihn verhöhnen, doch sie bezeugten natürlich dadurch auch das große Vertrauen Jesu in seinen Vater und gaben ihm aus geistlicher Sicht eigentlich eine Ehre. Freunde und Feinde mussten eingestehen, dass Jesus auf Gott seinen Vater vertraut hat. Also selbst die Feinde sagten, er hat auf Gott vertraut. Er hat sich ganz auf ihn verlassen. Und wenn wir darauf vertrauen, dass Gott uns mit Nahrung, Kleidung und Obdach versorgt, obwohl wir vielleicht nicht wissen, woher solches kommt. Ich denke hier zum Beispiel an Georg Müller. Ich glaube, ich habe von ihm die Geschichte gehört, dass er, oder war es jemand anders, oder Bodelschwing. Auf jeden Fall hatten sie ein Kinderheim und sie hatten kein Essen und er wusste nicht, wie er seine Kinder ernähren sollte im Kinderheim. Und dann hat er aber gedankt: Herr, du, danke für die Nahrung, die du gibst. Sie sind alle am Tisch gesessen. Und dann klingelt es an der Tür und da kommt ein Bauer oder so und hat einen ganzen Kartoffelsack gebracht und die Kinder wurden wieder satt. Also das ist schon auch ein beachtlicher Glaube. Man sieht das Essen nicht auf dem Tisch und dankt trotzdem dafür. Also das ist schon sehr beachtlich. Doch der Glaubensschritt Jesu ans Kreuz kann eigentlich gar nicht überboten werden, weil Jesus wusste, dass die Schmerzen und die seelische Anfechtung kaum zu ertragen ist. Er wusste auch, dass der Vater ihm die Schmerzen nicht wegnimmt, aber er vertraute darauf, dass der Vater ihm die Kraft zum Tragen gibt. Ich stelle mir eine Situation, stelle ich mir vor, wo ich da dachte, da musste unser Herr einen unglaublichen Glauben gehabt haben. Er wurde ja gegeißelt und die Geißelung und die Dornenkrone, das ist schon an sich eine unglaubliche Tortur. Du bist völlig geschwächt, war die ganze Nacht wach, ist völlig geschwächt und dann trägt er dieses schwere Kreuz und bricht unter dem Kreuz zusammen. Das heißt, er hat nicht mal mehr die Kraft, das Kreuz zu tragen, aber er weiß, ich muss noch 6 Stunden am Kreuz hängen. Da neigt man ja dazu, dass man sagt, ich kann das, ich kann nicht mehr. Ich kann ja nicht mal das Kreuz tragen, wie soll ich dann noch am Kreuz hängen? Und dass er dann, wie im Glauben, daran festhalten kann, aber der Herr gibt mir noch die Kraft bis zum Schluss. Mein Vater gibt mir die Kraft. Unglaublich. Kein Helfer war da, völliges Alleinsein. Jesus war von den Geschöpfen verlassen, er wurde angeklagt, es gab niemand, der sich auf seine Seite gestellt hatte. Auch die Frauen und Johannes, die unter dem Kreuze standen, konnten ihm nicht helfen. Sie waren völlig ohnmächtig, niemand konnte ihm Linderung verschaffen, nicht einmal sein mörderischer Durst wurde gestillt. Die Feinde haben das Maul gegen ihn aufgesperrt und ausgeschüttet, wie Wasser bin ich. Das Herz zerfließt wie Wachs. Und das lässt natürlich auch unheimliche Tiefen dieser Worte erahnen. Also es floss ja buchstäblich Wasser aus seinem Leib. Aber dieses Ausgeschüttetsein wird dann auch in Jesaja 53 beschrieben, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Aber was bedeutet es, wenn sein Herz wie Wachs zerfließt? Ich vermute, dass das Herz den Zusammenhalt verloren hat und dieser Verlust führte vermutlich auch zu dem Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Kraft ist vertrocknet, er ist umgeben von einer Rotte von Übeltätern. Ich denke hier nicht nur an die Juden, die ihn gekreuzigt haben und an die Soldaten, sondern ich glaube auch, dass die ganze Finsternis und Dämonenwelt sich um ihn und das Maul gegen ihn aufgerissen haben. Man kann sich das einfach nicht vorstellen. Wie er das ertragen hat und das alles für uns. Alle sehen auf ihn, Psalm 22, 18, sie teilten seine Kleider unter sich auf, warfen das Los über sein Gewand, ist buchstäblich in Erfüllung gegangen. Aber er wurde auch errettet. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er war zwar 3 Tage, 3 Nächte in den Klauen des Todes, aber dann konnte er ihn nicht festhalten. Und der Herr ist dann auferstanden, so wie der Fisch den Jona nicht halten konnte, so konnte auch der Tod den Herrn nicht halten. Und was mich beeindruckt, und damit möchte ich schließen, es gäbe natürlich hier noch, ich sage jetzt mal einiges zu sagen, aber was mich eigentlich beeindruckt, nachdem die Leiden vorbei sind, kommt die große Wende. Nachdem der Sohn sich selbst erniedrigt hat, gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, und nachdem seine Seele in den Tod ausgeschüttet war, kommt also es zu der Wende. Der Vater erweckt seinen Sohn aus den Toten. Der Vater gibt seinen Sohn einen Namen, der über jedem Namen steht. Es gibt übrigens heute schon kein Name, der größer wäre als der Name Jesu. Der Vater sprach zu seinem Sohn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Und als Abschluss dieser Erhöhung, ganz am Ende wird es dann so sein, dass jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und in Jesaja 45, Vers 24 heißt es, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Also die Folgen dieses unsagbaren Leidens von Golgatha sind total überwältigend. Aus dem größten Abstieg aller Zeiten folgte der größte Aufstieg und die Enthebung der gesamten Schöpfung aus den Fängen des Todes. Also nach diesem unsagbaren Leid, nach der Gebetserhörung, nach der Auferstehung aus den Toten, tritt der Sohn nicht vor den Vater und sagt, lieber Vater, ich war dir bis aufs Letzte gehorsam, ich habe alles getan, was du von mir wolltest, nun habe ich Anspruch auf meinen Lohn, nun will ich meinen Siegeskranz empfangen. Nein, das heißt, verkündigen will ich deinen Namen, der Name des Vaters, meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn, alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm alle, Nachkommen Israels. Also da stimmt er, alle anderen motiviert er zum Lob des Vaters. Und darum ist der Psalm 22, der ja eine unglaubliche Tiefe beschreibt, auch ein wunderbarer Lichtblick. Ja. Da sieht man, was aus den Leiden entsteht, was für eine gewaltige Herrlichkeit entsteht. Man sagt ja unter den Gläubigen immer wieder, aus Leiden entsteht Herrlichkeit. Und ich habe mir das nie so ganz vorstellen können. Was bedeutet das eigentlich, Leiden, das heißt Leiden herrlich? Wie soll ich mir das vorstellen, wenn ich leide? Wie soll jetzt daraus Herrlichkeit entstehen? Gott kann das natürlich auf ganz viel verschiedene Art und Weise tun. Das ist keine Frage. Aber ein kleines mögliches Beispiel möchte ich euch aufzeigen. Mein Vater starb an Darmkrebs 1994 und er hatte natürlich sehr schwer gelitten in den letzten Wochen und es kamen dann zum Teil auch Freunde zu ihm, die haben ihm alle möglichen Bücher gegeben und so, und er konnte die nicht lesen und er hat dann mir gesagt, weißt du, ich werde dann am allermeisten getröstet, wenn ich das Buch Hiob lese. Das heißt, er hatte diesen Darmkrebs, es ging ihm ganz schlecht und er hat im Hiob gelesen und das hat ihn getröstet. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Hiob ist in der Herrlichkeit, schaut herunter und sieht einen Erich Muhl, der auch schwer leidet und merkt, der wird jetzt getröstet, weil ich damals vor x-tausend Jahren so schwer gelitten habe. Und mein Vater ist sicher nicht der Einzige, dem das so ging, sondern das sind wahrscheinlich Tausende, vielleicht sogar Millionen, die sagen konnten, ich wurde durch das Buch Hiob getröstet. Das heißt, seine Leiden haben bewirkt, dass ganz viele nach ihm getröstet wurden. Und dann kann er plötzlich staunen, was, mein Gott, du machst aus diesem Leid von damals noch heute so eine Herrlichkeit, indem ich heute noch ein Trost sein darf für viele, weil ich damals gelitten habe. Das ist nur ein Beispiel, dass Gott natürlich noch viel mehr machen kann, ist keine Frage. Aber auch hier im Psalm 22 dürfen wir erkennen, er macht aus den Leiden Herrlichkeit. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und die Psalmen, sie sind ein großer Reichtum. Treuer himmlischer Vater, ich möchte dir herzlich danken für die vergangenen Tage, die du uns geschenkt hast und dass wir einfach uns auch freuen dürfen über dein Wort, weil dein Wort nicht nur das widerspiegelt, was in unserem Leben ist, sondern auch Lösungen aufzeigt. Es gibt uns Hoffnung, es gibt uns Zukunft, es zeigt uns, wie wir einfach mit allen unseren Problemen und mit den schweren Dingen, aber auch mit den freudigen Sachen zu dir kommen dürfen, dass wir alles mit dir teilen dürfen. Und so bitte ich dich jetzt ganz herzlich im Namen Jesu, dass du jedes Einzelne hier in diesem Raum segnest. Und dass du jedem nahe bist, dass du jedes einhüllst in deine Barmherzigkeit, jedes beschenkst mit deiner wunderbaren Gnade und erfüllst mit deinem Frieden. Ich danke dir, du wirst mehr tun, als wir bitten und verstehen. Amen.